in beiden Bildern passiert ist. Für William Johnsons Tage- und Notizbücher bin ich den Nachlassverwaltern von W.T. Johnson zu Dank verpflichtet. Vor allem Johnsons Großnichte Emily Silliman, die mir erlaubte, ausführlich aus dem unveröffentlichten Material zu zitieren. Viele der Fakten in Johnsons Bericht wurden 1890 veröffentlicht, im Verlauf der heftigen Vorherrschaftskämpfe zwischen Cope und Marsh, die schließlich sogar die Regierung beschäftigten. Aber der Text selbst wurde nie veröffentlicht, nicht einmal Auszüge davon. Bis jetzt. Erster Teil. Die Expedition in den Westen. Der junge Johnson schließt sich der Expedition in den Westen an. William Jason Tertullius Johnson, der älteste Sohn des Schiffsbauers Silas Johnson aus Philadelphia, schrieb sich im Herbst 1875 im Yale College ein. Laut seinem Schuldirektor in Exeter war Johnson begabt, gutaussehend, athletisch und klug. Aber der Direktor fügte auch hinzu, Johnson sei eigensinnig, faul und sehr verzogen, mit einem bemerkenswerten Desinteresse an allem, was nicht seinem eigenen Vergnügen dient. Wenn er kein Ziel im Leben findet, riskiert er einen unschicklichen Abstieg in Trägheit und Laster. Diese Worte hätten als Beschreibung für tausende junger Männer im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts dienen können. Junge Männer mit einschüchternden, dynamischen Vätern, Unmengen von Geld und keinem sinnvollen Zeitvertreib. In seinem ersten Jahr in Yale erfüllte William Johnson die Prophezeiungen seines Direktors. Im November erhielt er eine Bewährungsstrafe wegen Glücksspiels und noch eine im Februar darauf wegen eines Vorfalls, bei dem es um Alkoholexzesse und das eingeschlagene Schaufenster eines Händlers in New Haven ging. Silas Johnson bezahlte die Rechnung. Trotz seines unbesonnenen Verhaltens blieb Johnson Frauen seines Alters gegenüber höflich und sogar schüchtern, denn noch hatte er kein Glück bei ihnen gehabt. Ihrerseits hatten sie, trotz ihrer förmlichen Erziehung, durchaus Gründe, seine Aufmerksamkeit zu suchen. In jeder anderen Hinsicht zeigte er jedoch nicht die geringste Reue. An einem sonnigen Nachmittag zu Frühlingsanfang zerstörte er die Yacht eines Zimmergenossen, mit der er über den Long Island Sound segelte. Das Boot sank binnen Minuten. Johnson wurde von einem vorbeikommenden Kutter gerettet. Auf die Frage, was passiert sei, antwortete er den ungläubigen Fischern, er könne gar nicht segeln, weil es so unglaublich mühsam zu lernen ist. Und es sieht ja auch ganz einfach aus. Als der Zimmergenosse ihn zur Rede stellte, gab er zu, er habe ihn gar nicht gefragt, ob er die Yacht benutzen dürfe, weil es so lästig war, dich zu suchen. Als Johnsons Vater die Rechnung für die verlorene Yacht vor sich hatte, beklagte er sich vor Freunden, dass die Kosten der Ausbildung eines jungen Mannes in Yale ruinös teuer seien. Sein Vater war der ernsthafte Sohn eines schottischen Einwanderers und er gab sich einige Mühe, die Exzesse seines Sprösslings zu verbergen. In seinen Briefen drängte er William wiederholt, sich ein Lebensziel zu suchen. Aber William schien mit seiner verzogenen Oberflächlichkeit zufrieden zu sein. Und als er seine Absicht verkündete, den kommenden Sommer in Europa zu verbringen, sagte sein Vater, »Der Gedanke erfüllt mich mit größter finanzieller Sorge.« Deshalb war seine Familie auch sehr überrascht, als William Johnson abrupt beschloss, im Sommer 1876 in den Westen zu gehen. Johnson gab nie öffentlich preis, warum er seine Meinung geändert hatte. Aber diejenigen, die ihm in Yale nahestanden, kannten den Grund. Die Entscheidung, in den Westen zu gehen, war das Resultat einer Wette. In seinen eigenen Worten, aus dem Tagebuch, das er penibel führte. Wahrscheinlich hat jeder junge Mann irgendwann in seinem Leben einmal einen Erzrivalen, und in meinem ersten Jahr in Yale hatte ich meinen. Harold Hannibal Marlin war in meinem Alter, 18 Jahre. Er war gutaussehend, athletisch, redegewandt, triefend reich, und er war aus New York, was er als Philadelphia überlegen betrachtete. Ich fand ihn unerträglich. Dieses Gefühl wurde erwidert. Marlin und ich wetteiferten an jeder Front, im Klassenzimmer, auf dem Sportplatz, in den studentischen Streichen der Nacht. Es gab nichts, bei dem wir nicht konkurrierten. Wir stritten unaufhörlich. Der eine war immer der gegenteiligen Meinung des anderen. Eines Abends beim Essen sagte er, die Zukunft Amerikas liege im